Das blaue Land rund um den Kochel- und Staffelsee. Ein Beitrag von 280 Countries. Das blaue Land ist nicht nur ein idealer Ort für Aktivurlauber, sondern inspirierte auch bedeutende Expressionisten des frühen 20. Jahrhunderts zu weltberühmten Kunstwerken. Allen voran sind hier Wassily Kandinsky und Franz Marc zu nennen, die gemeinsam Ausstellungen unter dem Begriff »Der blaue Reiter« organisierten. Das blaue Land zog viele Künstler an. Wassily Kandinsky lebte 5 Jahre bei seiner Lebensgefährtin Gabriele Münter in deren Haus in Murnau. Franz Marc war seit seiner Kindheit mit dem Kochelsee verbunden und lebte zur selben Zeit nördlich des Sees in Zindelsdorf und Ried. Ihnen nahe standen Alexei von Jawlensky, Marianne von Werefkins, August Macke, Paul Klee, Erich Heckel, Oskar Kokoschka und Arnold Schönberg. Nicht vergessen darf ich Louis Corinth, der am Walchensee lebte und dort sein expressionistisches Spätwerk schuf. Folgen Sie mir in diese wundervolle Voralpenlandschaft. Der schöne Blick von St. Johannis Rhein ins blaue Land. Von Norden kommend hat man einen ersten wunderbaren Blick auf das blaue Land vom kleinen Kirchlein St. Johannis Rhein, das man in einem 20-minütigen Spaziergang vom Bahnhof Penzberg aus erreicht. Links erkennen wir die markante Benediktenwand, 1801 Meter Höhe, in der Mitte den Jochberg und rechts den Herzogstand. Vor uns liegt das Loisachmoor und Benediktbeuern. Kloster Benediktbeuern, von Karl Martell über Carmina Burana bis die Pörpel. Das im Jahr 725 von Karl Martell gegründete Kloster mit seiner 739 vom heiligen Bonifatius persönlich geweihten Kirche erhielt durch Karl den Großen eine Armreliquie des heiligen Benedikt vermittelt. Das älteste Kloster in Oberbayern war zunächst als wichtige Station am Weg über den Kesselberg zum Brennerpass und nach Italien errichtet worden. Im Jahr 955 wurde das Kloster von Ungarn bei ihren Streifzügen in den Westen verwüstet und anschließend unter dem heiligen Ulrich von Augsburg wieder aufgebaut. Nach der Übernahme durch Benediktiner vom Tegernsee erlebte das Kloster bis zu seiner Auflösung in der Zeit der Säkularisation im Jahr 1803 mehrere Blütezeiten und wurde zu einem bedeutenden Ort geistlichen Lebens, der Bildung und der Wissenschaft für das blaue Land. Vom Jahr 1672 an entstand die barocke Klosteranlage unter der Leitung von Caspar Feichtmeier. Bedeutende Künstler jener Zeit wie Georg Assam, Johann Baptist Zimmermann, Johann Michael Fischer und Ignaz Günther wirkten bei der Ausgestaltung mit. Der 1708 bis 1718 erbaute Meierhof war eines der größten und modernsten landwirtschaftlichen Gebäude der Barockzeit und ein Musterbetrieb der klösterlichen Landwirtschaft. Bei der Auflösung des Klosters wurde in der Bibliothek die Carmina Burana, die größte Sammlung weltlicher und geistlicher Lieder des Mittelalters, entdeckt. Die Vertonung durch Karl Orff im Jahr 1937 half Benedikt Beuern zu weltweiter Berühmtheit. Wenig später errichtete Josef von Utzschneider eine moderne optische Glasfabrikation in den Wirtschaftsgebäuden des ehemaligen Klosters. Von 1808 bis 1818 arbeitete hier der bekannte Naturwissenschaftler Josef von Fraunhofer. Im Jahr 1930 begann ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Klosters. Die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos begann einen neuen Klosterbetrieb mit dem Ziel der religiösen und wissenschaftlichen Bildung junger Menschen. Erneut ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit geriet Benedikt Beuern durch ein legendäres Open-Air-Rockkonzert vor 5000 Zuschauern am 3. August 2008. Die Hardrock-Gruppe Deep Purple spielte ihre Lieder wie Smoke on the Water, Highway Star, Child in Time und Hush. Vorgruppe war Feedback, an der E-Gitarre und Querflöte war das ständige Bandmitglied Abprimas Notke Wolf zu hören. Er war 23 Jahre lang Erzabt des Klosters St. Ottilien und danach von 2000 bis 2016 ranghöchster Repräsentant des Internationalen Benediktinerordens in Rom. Nach seinem Auftritt von Feedback wurde der rockende Abt eingeladen, den Song Smoke on the Water zusammen mit Sänger Ian Gillan, Bassist Roger Glover und Schlagzeuger Ian Paice von Deep Purple live auf der Bühne am Meierhof des Klosters vorzutragen. Die Bilder gingen damals um die Welt. Sehenswert ist auch der Kloster- und Kräutergarten, gegründet als Heilkräutergarten um das Jahr 1200. Es gibt hier einen Kräutererlebnisladen und einen Verkauf von Biogemüse und Obst. Fürs leibliche Wohl empfiehlt sich das Kloster Bräuchtüberl oder das Café des Klosters im gotischen Saal, dem ehemaligen Refektorium, mit einer historisch bedeutenden Holzdecke von 1493. Hier werden Kaffeespezialitäten der Traditionsrösterei Dinsler und hausgemachte Kuchen serviert. 2 Kilometer südlich, in Ried, erwarb Franz Mark im April 1914 eine Villa mit einem eigenen Rehgehege vor dem Haus. Hier in Ried entstanden seine letzten großen Werke. Leider fiel er im März 1916 während des Ersten Weltkriegs bei der Schlacht um Verdun. Kochel am See. Ein idealer Platz für einen Aktivurlaub. Wir erreichen jetzt den Kochelsee, wo am Ort Kochel die Loisach den See verlässt. Der See hat eine Fläche von rund 6 Quadratkilometern, ist 66 Meter tief und hat einen Umfang von rund 15 Kilometern. Am Seeufer befindet sich die Kristalltherme, eine der größten und schönsten Thermenlandschaften Europas und für das Blaue Land ein Glanzstück. Auf 12.000 Quadratmetern verwöhnt die Sauna- und Badelandschaft seine Gäste mit einem Panorama-Innenbecken mit Allwetterrutsche, einem 27 Meter Außenbecken mit Sprungturm, einer 160 Meter langen kurvigen Freiluft-Wasserrutschbahn, 5 verschiedenen Saunen, Hammam, Dampfbäder und einer schönen Liegewiese mit direktem Seezugang. In der Nähe legt im Sommer die MS Herzogstand ab, ein Passagierschiff mit Platz für 100 Personen. Auf dem See ist auch Stand-up-Paddling sehr beliebt. Wenn am Alpenrand Föhn herrscht, sind am Vormittag eher die Windsurfer und Kitesurfer auf dem See. In kalten Nächten weht dann bis in den späten Vormittag ein starker Fallwind mit bis zu 8 Beaufort den Kesselberg hinunter. Das Klettergebiet Kochel mit mehr als 500 Routen an 30 senkrechten und leicht überhängenden Felswänden gilt als technisch anspruchsvoll. Besonders bekannt für gute Boulder- und Klettermöglichkeiten sind die Atlantis- und die Afrika-Wand. Mitten im Ort Kochel steht beim Gasthof Post das Denkmal für den Schmied von Kochel, ein oberbayerischer Volksheld. Nach der Legende soll er als Soldat im Großen Türkenkrieg nur mit einer Stange bewaffnet das Stadttor von Belgrad eingerammt haben. Während der Besetzung Bayerns durch österreichische Truppen war er ein Anführer des Bauernaufstands und zog gegen München. Der kräftige und große Kämpfer war mit einer schweren, mit Nägel gespickten Keule bewaffnet. Südlich von München wurden die 1100 Aufständigen am 25. Dezember 1705 in der Sendlinger Mordweihnacht von den Besatzern niedergemetzelt. Der Schmied von Kochel soll als letzter Mann gefallen sein. Im südlichen Ortsteil von Kochel, hoch auf einem Hang über dem See, erhebt sich das Franz-Marc-Museum. Hier befinden sich seine Meisterwerke aus den Jahren 1910 und 1912, die große Landschaft, Hocken im Schnee, springendes Pferd und der Eselsfries und viele andere Gemälde. Zahlreiche großformatige Arbeiten auf Papier und kleine Ölskizzen, 60 Skizzenbuchblätter mit Bleistiftzeichnungen und Aquarelle, fast die gesamte Druckgrafik des Malers mit allen Bildstöcken seiner Holzschnitte und eine große Anzahl an Skulpturen aus Wachs und Stein. In den Sommerferien finden in und am Haus Kurse und Workshops für Kinder und Erwachsene statt. Ein interessanter Kunstspaziergang zu den Motiven von Franz Marc führt vom Bahnhof an 8 Stationen vorbei zum See. An der Tafel Nummer 8 eröffnet sich dem Wanderer der wunderbare Blick über den Kochelsee. Über dem Südufer thront der Herzogstand mit 1731 Meter Höhe. Eine beliebte Gratwanderung führt von diesem Hausberg der Münchner zum Heimgarten. Die Kesselbergstraße führt hinauf zum Walchensee. Von Kochel führt die Kesselbergstraße erst am Kochelsee entlang und dann von 605 Metern in Kehren hinauf zum Sattel in 850 Meter Höhe. Wiederum 50 Meter tiefer liegt Urfeld am Ufer des Walchensees. Am Fuß der Kesselbergstrecke steht das Walchenseekraftwerk, ein Speicherkraftwerk. Der Höhenunterschied von 200 Meter zwischen dem Kochel und dem Walchensee wird seit 1924 zur Stromerzeugung genutzt. Geplant wurde die Anlage von Oskar von Miller, dem Gründer des Deutschen Museums in München. Der Walchensee, Panoramaweg nach Sachenbach. Am Nordufer des Walchensees empfehle ich einen wunderschönen Panoramaweg. Dabei kommt man am Haus Petermann des deutschen Impressionisten Louis Corinth vorbei. Mehr über den Walchensee in meinem Beitrag Am Walchensee – Panoramaweg nach Sachenbach. Das Kloster Schlehdorf am Kochelsee, das Gestüt Schweiganger und das Freilichtmuseum Kleinleiten. Am Nordwestufer des Kochelsees liegt das Kloster und der Ort Schlehdorf. Hier mündet die Loisach in den See. Das Kloster wurde im Jahr 763 gegründet. Mehrmals wechselten die Besitzer. Seit 1904 leben die Missionsdominikanerinnen von King Williamstown hier und nutzen Kloster Schlehdorf als Basis für ihre Missionsarbeit in Südafrika, Südamerika, England, Irland, Schweiz, Holland und Deutschland. Im 16. Jahrhundert gehörte dem Kloster das nahegelegene Gestüt Schweiganger am Fuß des Heimgartens. Seit mehr als 1000 Jahren werden hier Pferde gehalten. In den Jahren 1780 bis 1790 war Schweiganger die Sommerresidenz der Herzogin Maria Anna. Aus dieser Zeit stammt das Hauptgebäude als großzügig angelegter Flügelbau und das Tanzhaus. Heute ist Schweiganger Bayerns Haupt- und Landgestüt und beherbergt rund 350 Pferde. Nördlich des Gestüts liegt das Freilichtmuseum Kläntleiten mit zahlreichen Bauernhöfen, einer Mühle, alten Stadeln und Scheunen. Das älteste Haus aus dem Jahr 1482 wurde vom Tegernsee hierher versetzt. Die Einrichtung und Werkzeuge sind großteils noch erhalten und es leben zahlreiche Haustiere wie Hühner, Kühe, Pferde, Schafe, Schweine und Ziegen auf dem Gelände. Besonders schön ist der jährliche Weihnachtsmarkt. Murnau, das Zentrum für das Blaue Land. Der Markt Murnau liegt an der Bundesstraße 2, die anlässlich der Olympischen Spiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen ab München in Richtung Süden ausgebaut wurde. Dieser Teil der B2 ist auch unter dem Namen Olympiastraße bekannt. Die B2 führt heute westlich des Zentrums am Bahnhof von Murnau vorbei und wird dann durch einen Tunnel unterhalb des Kulturparks im Süden Murnaus zurück auf die alte Trasse geführt. Dadurch entstand am denkmalgeschützten Obermarkt mit der Kirche Maria Hilf eine gemütliche Fußgängerzone. Der Obermarkt geht in den Untermarkt über. Das auffälligste Gebäude steht am Untermarkt 44. Das Hotel Angerbräu wurde 1681 als Gasthof erstmals in einer Chronik erwähnt. Nach einem Brand im Jahr 1850 wurde es im Biedermeierstil neu aufgebaut. Untermarkt 27 ist eine Adresse, die die Herzen der Weißbierfans höher schlagen lässt. Hier steht die Brauerei Karg und das zugehörige Bräustüberl. Östlich des Untermarkts erhebt sich das Schloss über Murnau. Der Ursprungsbau aus dem 13. Jahrhundert wurde im 16. Jahrhundert umgebaut. Heute beherbergt das Schloss eine Sammlung mit Gemälden aus den Ausstellungen der Blauen Reiter und der Neuen Künstlervereinigung München. Das Herzstück des Museums bildet die umfangreiche Sammlung von Werken Gabriele Münters mit über 80 Gemälden, Zeichnungen und Grafiken aus der Zeit von 1902 bis kurz vor ihrem Tod 1962. Westlich des Untermarkts liegt das Gabriele Münterhaus in Hanglage am Hochanger. Im Jahr 1909 erwarb Münter das Haus, das im Volksmund auch Russenhaus genannt wird. Dort lebten und arbeiteten Gabriele Münter und Wassily Kandinsky zusammen in den Sommermonaten bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. In diesen 5 Jahren empfingen sie dort viele Besucher, Sammler, Kritiker und Malerfreunde wie Marianne von Werefkins, Alexei von Jawlensky, Franz Marc, August Macke und den Komponisten Arnold Schönberg. 1999 wurde aus dem Münterhaus eine Erinnerungsstätte, die der Öffentlichkeit zugänglich ist. Durch die reiche Ausstattung mit Gemälden, Grafiken und Hinterglasbildern von Kandinsky und Münter, von ihnen selbst bemalte Möbel, eine kleine Sammlung an Volkskunst und dem schönen Blumengarten vor dem Haus, wird die Atmosphäre wieder hergestellt, die hier vor dem Ersten Weltkrieg herrschte. Südlich des Hauses im Murnauer Moos fanden die Künstler zahlreiche ihrer Motive in der heute noch intakten Natur. Eine schöne Wanderung, teilweise über Holzbohlenwege, führt durch das größte zusammenhängende und weitgehend noch ursprüngliche Moorgebiet Mitteleuropas mit vielen Vogel- und Echsenarten und seltenen Pflanzen wie die sibirische Schwertlilie. Auch für Radfahrer ist die Region sehr attraktiv. Ich empfehle hier gerne von Murnau aus eine leichte Radtour durch das Blaue Land, zu drei völlig unterschiedlichen Seen. Unser Startpunkt ist heute der Bahnhof von Murnau. Wir verlassen den Markt auf der Froschhauser Straße. Nach 2,5 Kilometer erreichen wir die dortige Leonhardi-Kapelle. Diesen Weg nimmt auch der große Festzug, der jährlich am 6. November in Murnau startet. An der Froschhauser Leonhardi-Fahrt nahmen im Jahr 2019 350 schön geschmückte Pferde, 65 Festwagen und 8 Kutschen teil. Es kamen 12.000 Zuschauer. Unmengen an Fröschen gaben Froschhausen seinen Namen. Auch heute noch sind sie, versteckt im hohen Schilf des Froschhauser Sees, von weitem zu hören. Der kleinste der drei rund um Murnau gelegenen Seen ist ein Moorsee im Naturschutzgebiet, umgeben von wunderschönen Streuwiesen und wegen seines weichen und warmen Wassers ein beliebter Badesee. Es geht weiter durch das blaue Land zum nahen Rieksee. Der Rieksee hat keinen oberirdischen Zuf- oder Abfluss und ist mit 8 Kilometer Umfang der größte bayerische Toteissee aus der Würmeiszeit. Das Becken des Rieksees wurde vom Isar-Loisach-Gletscher nur flach ausgeschürft. Größte Wassertiefe beträgt nur 15 Meter, daher gehört der Rieksee zu den wärmsten Badeseen Oberbayerns. Das Gewässer erwärmt sich sehr schnell und erreicht oft schon im Mai Badetemperaturen, die bis in den Oktober anhalten können. Die Wasserqualität des Sees ist einwandfrei. Badeplätze findet man am Nordwestufer sowie im Ort Rieksee. Segel-, Wind- und Kitesurfer finden hier gute Möglichkeiten. Es gibt eine Surf- und Segelschule, einen Bootsverleih und einen Automat für Angelscheine. Der See ist für seine kapitalen Hechte bekannt. Im Winter friert der See oft über Wochen zu. Dann bieten sich für Wintersportfreunde ideale Bedingungen zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und Eissegeln. Am Ostufer im Dorf Rieksee überragt der ursprünglich romanische Kirchturm die meisten bäuerlichen Anwesen. Wir biegen im Ort von der Dorfstraße in die Hofheimer Straße ab. Dort wird die kleine Straße zum Feldweg und steigt leicht in Richtung Hofheim an. Jetzt empfiehlt sich ein Blick zurück in Richtung Süden. An diesem Aussichtspunkt mit dem Blick auf den Rieksee, den Heimgarten, dem Ettaler Mandel und dem Wettersteingebirge mit der Zugspitze im Hintergrund ist alles überzogen von einer bläulichen Farb- und Lichtstimmung. Auch Franz Marc und Wassily Kandinsky liebten dieses blaue Land, verwendeten in ihren Kunstwerken gerne die Farbe Blau und gaben auch ihrer Ausstellungs- und Publikationstätigkeit den Namen Blaue Reiter. Bei Kilometer 8 unserer Tour erreichen wir Hofheim, etwas nördlich vom See gelegen. Der kostbarste Kunstgegenstand der Kirche St. Johannes Baptist ist eine 2 Meter hohe Mondsichel-Madonna aus dem Jahr 1610, gefertigt vom bekannten Weilheimer Bildhauer Hans Dengler. Wir fahren jetzt Richtung Osten und überqueren vor dem Weiler Waltersberg die Olympiastraße. Schon bald taucht nach dem nächsten kleinen Anstieg der Staffelsee vor uns auf. Er hält mit seinen 7 Inseln den Inselrekord aller bayerischen Seen. Dabei ist er nur unwesentlich größer als der Kochelsee. Im Staffelsee leben Hechte, Renken, Schleien, Aale, Karpfen, Zander und viele Weißfische. Auch auf dem Staffelsee gibt es ein Passagierschiff. Die MS Seehausen wurde 2009 in Dienst gestellt und kann 270 Personen befördern. Wir fahren jetzt an der Bahnstrecke München-Mittenwald in nördlicher Richtung entlang, bis wir bei Kilometer 14 die ersten Häuser von Uffing erreichen. Auf der anderen Seite der Bahn geht es erst auf der ruhigen Gallweigenstraße, später auf der beliebteren Murnauer Straße ins Zentrum des Ortes, der schon im Jahr 739 als Stiftungsgut des Kloster Benediktbeuerns erwähnt wurde. Nach der Brücke über die Ach fahren wir weiter auf der Haberger Straße bis zum malerischen Martal am Ortsausgang. Hier halten wir uns halb rechts. Jetzt geht es leicht bergab ins Naturschutzgebiet westlicher Staffelsee. Auf einer Fläche von 10 Quadratkilometer sind seltene Pflanzen im Moor und im Schilf zu sehen. Danach geht es durch ein kleines Waldstück, bevor wir den Rad- und Wanderweg am Südufer des Staffelsees erreichen, der uns nach Seeleiten bringt. Von Seehausen am Ostufer des Staffelsees wird an Fronleichnam jedes Jahr eine malerische Seeprozession zum Kirchlein St. Zimpert auf der Insel Wörth organisiert. Der Leib Christi wird mit der Monstranz auf einer Fähre über den See gefahren und zahlreiche Boote folgen ihm. Von Seeleiten folgen wir der Seestraße hinauf zu unserem Ausgangspunkt am Bahnhof Murnau, den wir bei Kilometer 26 erreichen. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.